Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine Damen und Herren, liebe Freunde der georgischen Literatur, wir haben wenig Zeit, deshalb wollen wir keine verlieren und fangen an. Ich begrüße Sie sehr herzlich, auch im Namen des Nora Verlags, den ich hier vertrete. Und ich möchte Ihnen, bevor zu dem Buch, um das es hier heute geht, das fürstliche Leben des Quatschika, möchte ich Ihnen kurz vorstellen, Frau Christiane Lichtenfeld, die als Übersetzerin für die Herausgabe und für vor allen Dingen eben für diesen meines Erachtens sehr, sehr gelungenen Text in deutscher Sprache verantwortlich ist. Frau Lichtenfeld hat mal Slawistik und Polonistik studiert und sie hat in den führenden Belletristikverlagen der DDR gearbeitet, im Aufbauverlag und vor allen Dingen im Verlag Volk und Welt, und hat dort einen wohl doch sehr, sehr wesentlichen Beitrag für die Verbreitung georgischer Literatur in deutscher Sprache geleistet. Wenn man die Übersetzungsliste ansieht, dann ist das im Grunde genommen wie ein Who is Who der georgischen Literatur, unter anderem Chancha Vatse, Javachishvili, um den es hier heute geht, aber dazu kommt ja noch was, Grishashvili, Tabitze, Chilatze, Amirechibi, also es sind nur einige von den georgischen Autoren, die Sie in Einzelausgaben und in Sammelausgaben, wo sie für die Übersetzung verantwortlich ist. Und sie wurde auch für ihre Arbeit verschiedentlich ausgezeichnet mit verschiedenen Übersetzungspreisen. Hervorheben möchte ich den georgischen Saba Literaturpreis für die Übersetzung von Otto Chilatzes Roman Der Garten der Daria Changi. Das war im Jahre 2015. Und im Nora Verlag ist neben dem jüngsten Roman, um den es hier heute geht, auch erschienen vor wenigen Jahren ein Text von Josip Grishashvili aus Niemals hat der Dichter eine schönere erblickt. Das geht also um das alte Tbilisi, also um die Bohème vor allen Dingen dort, um das Leben in dieser Kulturstadt Tbilisi. Und was auch interessant ist, im nächsten Jahr jährt sich der 200. Jahrestag einer großen Einwanderungswelle Deutscher, auch vieler Intellektueller und Künstler nach Georgien. Da sind also wunderbare Bilder von Oskar Schmerling in diesem Band enthalten. Also ich kann den auch, wer sich für Georgien interessiert, für georgisches Leben und Literatur, auch dieser Band, den hat Frau Lichtenfeld gemeinsam mit Herrn Leonard Koschut herausgegeben. Der Name ist vielleicht manchen noch ein Begriff, der also sehr, sehr viel geleistet hat für die Verbreitung der multinationalen Literaturen aus der ehemaligen Sowjetunion in deutscher Sprache. Viele von diesen Literaturen wären in deutscher Sprache ohne diesen Verlag Volk und Welt und der Arbeit der dortigen Herausgeber und Übersetzer überhaupt nicht bekannt gewesen. Wir wollen also mit diesem Buch, was wir jetzt herausgegeben haben, auch einen Beitrag leisten zur Vorbereitung der Präsentation georgischer Literatur im nächsten Jahr bei der Frankfurter Buchmesse. Da ist Georgien Schwerpunktland und da ist es natürlich wichtig, dass also auch aus verschiedenen deutschen Verlagen Bücher dort vorgestellt werden. Ja, das wollte ich nur zur Einführung sagen. Zum Buch selbst wird Frau Lichtenfeld sehr kompetent jetzt berichten können. Und zweitens, sie wird auch etwas vorlesen aus diesem Buch. Sie können auch da vorne das Buch an dem Stand kaufen. Es ist also da. Und ich wünsche Ihnen erstmal viel Vergnügen für die Veranstaltung.
Ja, ich freue mich ganz besonders. Ich hoffe, dass das gut ankommt hier, mikrofonmäßig, oder?
Näher ran. Ganz nah ran.
Noch näher ran, ja. So. Und jetzt?
Näher ran.
Ja, ich freue mich, ja, jetzt ist es hier, ich selber. Ich freue mich ganz besonders, dass ich diesen sehr schönen, einzigartigen georgischen Roman aus der georgischen Klassik, aus der modernen Klassik, noch einmal vorstellen kann, dass das Buch noch mal erschienen ist. Vom Verlag Volk und Welt war die Rede und dieses Buch ist schon vor 30 Jahren, man stelle sich vor, und auch diese Übersetzung schon vor 30 Jahren, schon mal im Verlag Volk und Welt erschienen, der übrigens in diesem Jahr 70 Jahre auf 70 Jahre ja nicht mehr bestehen, zurückblicken kann. Aber ich habe gehört, hier anlässlich der Messe wird also in verschiedenen Buchhandlungen an diesen legendären Verlag erinnert. Ja, also das Buch ist, der Autor ist Michail Djavachischvili, Sie haben es vielleicht schon gehört, wenn man mit georgischer Literatur zu tun hat, hat man immer mit sehr, sehr schwierigen, kaum auszusprechenden Namen zu tun. Also Michail Djavachischvili wurde 1880 geboren und 1937 auf dem Höhepunkt der stalinistischen Säuberungen ermordet. Er ist ein Erzähler von Rang und ein bedeutender Romancier, einer der Begründer moderner georgischer Prosa, ein Weltbürger dank seiner Emigrationserfahrung, denn er hatte sich zu Zeiten des späten Zarenreiches auch mit seinen Publikationen schon unbeliebt gemacht als Publizist. Und diese Emigrationserfahrung, die er im westlichen Europa gesammelt hatte, das spürt man auch bei dem Buch, dass er wirklich eine Welterfahrung hat. Und in diesem Sinne auch ein Weltbürger ist. Der Roman Quatschi Quatschanti Raze heißt er georgisch. Und um den deutschen Leser nicht gleich mit Zungenbrecherei zu plagen, haben wir damals bei Volk und Welt, und den Titel haben wir beibehalten, diesem Buch den deutschen Titel gegeben, Das fürstliche Leben des Quatschi Ka. Und dieser Titel ist ja auch zugleich richtungsweisend für das Schicksal, für die Karriere, die dieser Gauner macht, denn es handelt sich ja um einen Gaunerroman. Ein Gaunerroman von 1924, der ist inzwischen fast 100 Jahre alt, er liest sich frisch wie am ersten Tag und gehört neben den berühmten 12 Stühlen von Ilf und Petrov oder neben Thomas Manns Felix Krull zur Weltliteratur. Lange Zeit unerkannt. Der Quatschi-Roman ist sein Hauptwerk. Das ist eine hochinteressante, von unerschöpflicher Fantasie und tiefgründigem Witz getragene Unterhaltung, zugleich aber auch Spiegel der unruhigen letzten Dezennien des maroden russischen Zarenreiches bis hin zur gewaltsamen Errichtung der Sowjetmacht in Georgien im Jahre 1921. Dazu sei vielleicht erklärt, dass nach der Oktoberrevolution Georgien 3 Jahre lang unabhängig gewesen ist, von 1918 bis 1921, und dann wurde es sozusagen sowjetisiert. Also zu diesem Zeitpunkt 1924, da gibt es dann auch in Georgien schon starke nationalistische Bestrebungen. Also so ein Autor wie Michail Djavachischvili, auch andere georgische Autoren, haben durchaus die Revolution begrüßt in dem Sinne, dass es ihnen um das Schicksal des einfachen Volkes ging, um einen Ausgleich, eine Chancengleichheit für alle Menschen. Der Djavachischvili hat sich ja auch als Neuerer der georgischen Sprache verdient gemacht. Ja, das ist die Zeit, und aus dieser Perspektive blickt der Roman zurück in Form eines Gaunerromans zurück auf die letzten Dezennien des russischen Zarenreiches, dieses schon inzwischen sehr maroden Gebildes, und es geht hinweg über 3 Generationen. Also das turbulenteste Jahr ist das Jahr 1917 mit 3 Revolutionen, im Februar, im Juli, im Oktober. Ja, Quatschi, dieser Antiheld, ist bis heute eine literarische Lieblingsfigur der Georgier. Der Roman ist als Entwicklungsroman angelegt. Quatschi wird in der westgeorgischen Provinz geboren Und als erstes erhält er noch durch seinen Vater als kleines Kind eine Starthilfe. Als Starthilfe bekommt die ganze Familie einen gefälschten, natürlich gefälschten Adelsbrief. Den verkauft meistbietend ein einschlägiger Geschäftemacher Aschordia. Also Quatschi ist bereits geadelt, kommt aus einer Kleinstadt in Westgeorgien und macht jetzt seinen Aufstieg, ist zunächst als Gymnasiast in Kutaissi. Kutaissi, wer Georgien ein bisschen kennt, ist die Hauptstadt Westgeorgiens in der Kolchis. Ja, und als Gymnasiast in Kutaissi macht Quatschi seine ersten Frauenerfahrungen. Und er sieht dabei, dass das Vergnügen kann durchaus auch einträglich sein. Und jetzt lese ich hier einen ersten Abschnitt. Budu Scholias Schenke befand sich an der Balachwani-Straße und seine Wohnung auf dem Hof desselben Hauses. Quatschiko trieb sich oft in dieser Kneipe um, dann und wann half er am Schanktisch oder sonst mit kleinen Handreichungen. Er spähte in die separaten Gästestuben, spitzte die Ohren, staunte, lernte und bereicherte seine Lebenserfahrung. So geschah es, dass Budo Scholias Schenke für Quatschi zur wahren Schule des Lebens wurde. Der Zehnjährige bekam hier vieles zu sehen, zu hören und zu studieren, wovon mancher 20-jährige junge Mann keine Ahnung besaß. Budo Scholia hatte eine junge Frau, Zviri, die Quatschi wie ihren eigenen Sohn aufzog und umhegte und die ihren Ehemann derart beschwichtigte. Herrje, was willst du von mir? Du hast mir kein einziges Kind gemacht und ein Fremdes soll ich auch nicht lieben? Zviri klammerte sich an den fremden Knaben wie ihr Ehemann an seinen schmierigen Schanktisch. Sie verlor so sehr jedes Gefühl für Zurückhaltung und verwuchs so innig mit dem fremden Kind, dass sie den 13-, 14-jährigen Quatschiko selber auskleidete und ihn auch badete. Quatschiko verfügte über ein eigenes kleines Zimmer, das vom großen Gemeinschaftsraum nur durch eine dünne Bretterwand abgeschlagen war, weshalb man hier wie da jedes Wort, jedes Knarren und Rascheln hören konnte. Budo Scholia ließ seinen Schanktisch nur selten allein. An jenem Abend war Quatschi vom Boulevard zurückgekehrt, hatte ein wenig gelesen und sich dann schlafen gelegt. Zviri wirtschaftete noch im Quatschis Zimmer, räumte auf, dann löschte sie das Licht, setzte sich im Dunkeln zu Quatschi aufs Bett und begann mit ihm zu schäkern. Die Schäkerei endete, wie sie enden sollte. Zviri brachte Quatschi bei, was Quatschi schon vorher gewusst, jedoch am eigenen Leibe mit einer wirklichen Frau noch nicht voll ausgekostet hatte. Budo Scholia, der Ehemann, war alt und kränklich. Darum hatte sich Zviri in dieser Nacht einen zweiten beständigen Hahn gewonnen. Quatschiko hingegen hatte seine erste richtige Henne probiert. Wie sollte Zviri ahnen, dass Quatschiko, für den sie freilich die erste reife Lehrhenne war, schon vor ein paar Jahren das Nachbarmädchen Varia zu seiner Junghenne gemacht hatte. Vom folgenden Tag an verzehnfachte Zviri ihre Zärtlichkeit und Fürsorge. Sie legte Quatschiko einen Silberrubel in die Hand und flüsterte: Ach, meine lieben Händchen, nimm, kauf dir was dafür. Nur dass dir nirgends ein Wörtchen entschlüpft, sonst sind wir beide verloren. Es bedurfte dieser Warnung nicht. Auch so hätte Quatschiko über den Rubel stillgeschwiegen. Auf die Geheimhaltung des Übrigen jedoch hätten weder Quatschi noch seine Kameraden auch nur 5 Kopeken verwettet. So erwarb Quatschi Quatschantirazze in Schweiß und Mühe seinen ersten Rubel. Der Rubel war voll süßer Wonne und Leichtigkeit. Und da Quatschi auf den Geschmack kam, folgte dem ersten Rubel bald ein zweiter, dem zweiten ein dritter und dem dritten ein zehnter. Zviri sah, dass die Zucht und Haltung eines eigenen Hahnes sie viel Geld kostete, doch war es zu spät für Reue und Zerknirschung. Sie büßte ihren Seelenfrieden ein und konnte nicht mehr schlafen, denn ihr Hahn erwies sich als flatterig und unersättlich. Als Grundfutter pickte er Zwiris ausgesiebte Körner, zugleich aber streifte er durch fremde Höfe und zeigte anderen Hennen, was ein Hahn ist. So meinte Zwiri, und sie bedachte Quachico mit Vorwürfen. Doch sie irrte wiederum. Auch in anderen Hühnerhöfen lagen silberne und goldene Körnchen umher. Das trotzige Rivalisieren fiel ihr schwer und kam sie höchst teuer zu stehen. Darum verzichtete Zwiri bald darauf, Quachi ganz für sich gewinnen zu wollen. Sie fügte sich in ihr Geschick, reihte sich in die Liebesschlange ein und tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie immerhin auch nicht leer ausging. Was blieb der armen Zwiri übrig? Jedem sind sein Platz und sein Schicksal beschieden. Die Tafelreste waren so schmählich nicht, wie es Zwiri anfangs geschienen hatte. Und schließlich teilen auf dieser Welt die Starken und Mächtigen, die schönen Männer und Frauen unter sich, ebenso wie das Glück und andere Schätze. Möge niemand sich in der Vorstellung wiegen, das eine oder das andere je ganz zu besitzen. Weitere Jahre vergingen, Zwiri begann etwas zu wittern, sie erschrak und brachte noch bei Zeiten das junge Nachbarhühnchen und Quachico auseinander. Sie stellte sich als unüberwindliche Mauer zwischen die beiden und nahm, rasend vor Eifersucht, Quachi fester in den Griff. Doch wie vorher musste sie sich mit Tafelresten begnügen. Die Haltung des Hahns verteuerte sich mehr und mehr, da Quachi größer wurde und seinen Preis bestimmte. So wurde auch die Konkurrenz mit den anderen immer schwieriger. Ich muss hier mal eine kleine Zäsur machen. Wie Quachi sich dann seinen Kameraden gegenüber äußert. Seinen Altersgefährten gegenüber machte Quachi kein Hehl daraus, dass er auf dem Frauenbazar reichlich Kundschaft hatte. Doch vermied er es, über Preise zu sprechen und pflegte nur gelegentlich und ganz beiläufig zu bemerken, für Frauen wirft nur ein Verrückter oder eine Missgeburt Geld aus. Oder gebildeten und jungen Dämchen laufen nur Dichter und Dummköpfe hinterher. Die Welt ist voll von erfahrenen Weibern. Das Risiko ist geringer, man behält seine Freiheit, verschwendet nicht viel Zeit und kein Geld. Im Gegenteil, manchmal da kann man sogar noch was ernten. Ich mache jetzt einen großen Bogen. Quachi geht in die Welt hinaus, zunächst nach Russland. Er geht zum Studium nach Odessa. Natürlich studiert er nicht so schrecklich viel, sondern beschäftigt sich mit allen möglichen kleinen und größeren Betrügereien mit seinen Kameraden. Und er versteht es auch immer wieder, einer Strafe zu entkommen. Natürlich will Quachi in die große Welt hinaus. Und es sind auch die Frauen, die er nutzt. Er kommt bis nach Petersburg, richtet sich dort eine unglaublich gute, das ist alles sehr genau beschrieben, eine tolle Wohnung ein, mit Dingen, von denen er wahrscheinlich gar nichts versteht. Da hängen also berühmte Maler, russische Maler an den Wänden. Und er will natürlich noch weiter, er will an den Zarenhof. Und das Sprungbrett für ihn dahin ist der Mönch, dieser okkulte Mensch, Rasputin natürlich. Und er schafft es also, in diese Kreise hineinzukommen, beteiligt sich an diesen dekadenten, okkulten und ausschweifenden Geselligkeiten, die im Umkreis des Zarenhofes stattfinden. Er besticht den Starez, wie er das nennt, den Mönch, den Rasputin, mit seiner bis dahin geliebten, wunderschönen Georgierin, die aber nun Rasputin gegenüber zu seiner Cousine wird. Dieses Petersburg ist auch sehr, sehr schön, sehr interessant geschildert. Eines Tages nimmt Quachi seine Freundescrew und bereist mit ihnen in Westeuropa. Stationen sind Wien, Paris, Rom, Und überall dreht er seine Quatschi-Dinger, sage ich mal. Das ist auch sehr interessant, wie zu sehen, wie Georgier sich selber spiegeln, wie sie Westgeorgien sehen. Wobei man ja immer sagen muss, es ist ein Gaunerroman, es ist ein Genre, das also von der Übertreibung lebt. Was nachher sehr interessant gemacht ist vom Autor und sehr mit leichter Feder und trotzdem sehr nachvollziehbar, ist dieses Chaos, das in dem russischen Staat entsteht durch den Weltkrieg, aber durch die revolutionäre Stimmung, durch die verschiedenen Strömungen. Und in dieses Chaos hinein projiziert der Autor seinen Quatschi natürlich. Wie kann es anders sein? Und Quatschi übersieht natürlich diese Situation. Er sieht Kerensky, das ist noch nicht das alles gewesen. Wir müssen auch zu den Roten einen Faden spinnen, denn das wird die nähere Zukunft sein. Und aus diesem Bereich will ich jetzt auch noch einen kleinen Ausschnitt lesen. Am bröckelnden Gebäude machten sich lauter kleine Männlein zu schaffen. Sie wimmelten darin umher, liefen auf den Händen, dachten mit den Füßen und unternahmen größte Anstrengungen, um den sturzbereiten Eisberg mit ihren Fingern zu halten. Der Eisberg aber wollte weder gerade stehen noch sich nach rechts neigen. Ihm juckte die linke Seite und starrsinnig wollte er links überkippen. Die Geschichte, das trotzige Kind, schien einfach das Meer der kleinen Männlein, die bis zum Himmel aufgetürmten Berge ihrer Leichen und die Flut ihres Blutes zu übersehen. Sie spürte nicht die Finger, die ihre Seiten stützten, hörte nicht das Schreien und Stöhnen des Volkes, scherte sich nicht um seine Angst, Hoffnung und Freude. Blind und taub marschierte sie in ein schwarzes Dunkel und niemand wusste, welche Wege sie noch nehmen würde. Mit seinem geheimen Instinkt spürte Quatschi, dass die blinde Macht und die eigensinnige Geschichte verschiedene Wege gingen, dass sie einander bekämpften und dass ihr törichter Kampf damit enden musste, dass die sich wie wild gebärdenden kleinen Männlein zerdrückt und zerstampft wurden. Dies alles voraussehen, sprach Quatschi wiederholt zu seinen Jüngern. Kameraden, nur ein Wahnsinniger klammert sich an einen Wahnsinnigen, um dann selber wahnsinnig zu werden. Wer sich an einen Kadaver hängt, wird selber zum Kadaver. Wer sich an einem Ertrinkenden festhält, ist mit verloren. Die Mamsell Kerensky wird noch ein paar Monate strampeln und kreischen, dann fällt sie in die Grube der Geschichte. Die heutige Macht ist zum Untergang verurteilt. Sie will partout mit dem Kopf durch die Wand, aber sie wird sich dabei nur den Schädel einschlagen. Mit solchen Verrückten gehen wir nicht mit. Der Tod der Mamsell ist allerdings so schnell nicht zu erwarten. Darum können wir ihr noch nicht sofort Adieu sagen und uns zum Neuen rüberflüchten. Wenn es soweit ist, gebe ich euch Anweisung. Ihr müsst wissen, dass Russland mit Zwillingen schwanger ging. Das Knäblein vom Februar ist eine mickerige Frühgeburt. Heut oder morgen streckt das die Beine lang und seine Mutter bringt das zweite Kind zur Welt. Wir sollten einen zarten Faden zu diesem zweiten Kinde knüpfen, das jetzt so wild im Mutterleib strampelt, dass es fast den Bauch zerreißt und vor der Zeit herausspringt. Überlasst das mir. Zu gegebener Zeit wird sich der Faden in eine Brücke verwandeln, welche die Gefahr von uns abwindet und uns an das andere Ufer dieses Stroms von Blut, Feuer und Tränen geleitet. Geh und führ uns an, riefen Quatschis Jünger. Wo unser Anführer ist, da sind auch wir. Und Quatschi aber, also es ist ja eine Situation, wo die Kerensky-Partei und die Roten auch nebeneinander existieren. Und die Roten befinden sich bereits im Smolny, haben dort ihr Quartier aufgeschlagen, ihren Stab. Und da gibt es einen führenden Menschen, der wird hier bezeichnet als Iwan Iwanitsch Iwanow. Und man kann sich denken, wer das sein soll. Zur gleichen Zeit näherte sich Quatschi dem Smolny-Institut. Hier hatte sich der Stab der Roten niedergelassen. Lange schlich er um das Gebäude herum, sammelte Auskünfte und beschnüffelte das Terrain. Dann senkte er den Kopf und ging wie ein Streithammel drauf los. »Wohin, Mann?
In der Tür stoppte ihn ein zottiger Matrose. »Wie denn das?« wunderte sich Quatschi von oben herab. »Könnt ihr Bruder und Feind nicht mehr unterscheiden?« Im selben Augenblick erschien ein Roter, den Quatschi bereits kannte. Iwan Iwanitsch Iwanow, feuerrot an Herz und Haut, kurzsichtig, ein scheuer und zerstreuter Mensch. »Lassen Sie ihn rein, Genosse, ich kenne den Mann eher.« Quatschi flog auf Iwan Iwanitsch wie die Fliege auf den Honig. Er ging ihm um den Bart, tropfte ihm Duftöl ins Herz, sparte nicht mit Liebe und Herzlichkeit und hatte den freimütigen Mann binnen kurzem um den Finger gewickelt. »Ich bin endgültig davon überzeugt, dass Kerenski das Proletariat ins Verderben stürzt. Einzig ihr Weg führt den Staat hin zu Schöpfertum und Gedeihen. Darum werde ich, werden meine Partei und meine immens große Gesellschaft«, in der Kerenski-Zeit hatte Quatschi eine Gesellschaft der Hüter und Helfer der Revolution gegründet und eifrig Spenden eingenommen. »So, und werde ich meiner großen Gesellschaft voll und ganz zu Ihnen überwechseln. Machen Sie sich uns zunutze, lassen Sie uns Ihnen dienlich sein. Ihr Verhalten freut mich sehr, Genosse Quatschi, und ich werde den Genossen die gute Nachricht mitteilen. Von nun an können Sie auf unsere Gesellschaft bauen und, falls es Ihnen nicht unangenehm ist, einen kleinen Beitrag von uns annehmen«, also Bestechung von Iwan Iwanitsch. Damit überreichte er Iwan Iwanitsch ein Spendenverzeichnis. Am selben Abend fügte Quatschi sämtlichen Aufschriften, Briefköpfen und Verlautbarungen seiner Gesellschaft ein Wort hinzu und machte so vom folgenden Morgen an seine Gesellschaft zur Gesellschaft der Hüter und Helfer der Roten Revolution. Und seine Partei taufte er Sozialistische Partei Boden, Sowjet, Frieden und nach Hause. Ich würde gern noch weiterlesen, aber ich fürchte, es geht nicht mehr. Es ist das ganze Buch einfach sehr lesenswert.
Ich würde auch sagen, es ist, tut uns leid, dass wir jetzt hier abbrechen müssen. Aber das ganze Buch ist in einem dermaßen, sage ich mal, wunderbaren Stil auch geschrieben. Es macht ungeheuer Spaß, es zu lesen. Man kriegt viele Erkenntnisse über die Geschichte und man wird sich dann wundern, wie vieles davon an den menschlichen Verhaltensweisen, die dort gezeigt werden, eigentlich ganz aktuell ist, und zwar sehr, sehr aktuell, wenn man sich unsere Gesellschaft ansieht. Also, Sie können das Buch kaufen, Sie können es auch über den Buchhandel bestellen, über das Internet. Ich würde mich freuen, wenn das Buch Leser findet und lade Sie auch ein, in der Halle 5 mal an unseren Stand zu kommen. Da sind auch noch mehr interessante Bücher. Halle 5, K200A. Herzlichen Dank, Frau Lichtenfeld. Ich wünsche Ihnen auch noch einen schönen Messetag. Und
ich danke natürlich auch dem Verlag, dass er ein so wunderschönes Buch gemacht hat, auch äußerlich wunderschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.